demokratische Politikerin und ihr Ehemann erschossen worden. Ein weiterer Demokrat und seine Frau wurden bei einem zweiten Angriff verletzt. Gouverneur Walz bezeichnete die Taten als politisch motiviert. Aus Washington, Ralf Borchardt.
Der mutmaßliche Täter in beiden Fällen ist nach Polizeiangaben flüchtig. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, sagte bei einer Pressekonferenz wörtlich: Wir müssen alle in Minnesota und im ganzen Land jeder Form von politischer Gewalt entgegentreten. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen, fügte Walz hinzu.
Israels Militär hat eine erste Bilanz nach dem Vergeltungsschlag des Iran gezogen. 200 iranische Raketen sollen in der vergangenen Nacht 3 Menschen getötet und 76 verletzt haben. Die israelische Armee sehe mit den Angriffen auf dicht besiedelte Gebiete eine rote Linie verletzt. Sie fliege jetzt weiter Angriffe auf iranische Atomanlagen, sagte Außenminister Katz. Die für morgen geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA sind inzwischen abgesagt. Außenminister Wadephul bleibt vorerst im Nahen Osten. Er hatte sich mit seinem saudischen Amtskollegen getroffen und will nun in der Region ausloten, wie sich eine weitere Eskalation verhindern lässt. Aus Riad berichtet Christina Nagel.
Die Dramatik, betonte Wadephul, nehme von Stunde zu Stunde zu. Wichtig sei aber auch, trotz der aktuellen Eskalation, den Krieg im Gazastreifen nicht aus dem Blick zu verlieren. Gegen Abend wird Wadephul weiter nach Katar reisen. Er wird in Doha seinen Amtskollegen treffen. Auch hier wird die aktuelle Lage in Nahost Thema sein. Katar gilt zudem als wichtiger Vermittler im Gazakrieg.
In Berlin haben sich rund 2000 Menschen zu einer pro-palästinensischen Demo versammelt. Wie die Polizei mitteilte, forderten die Teilnehmer auf der Straße des 17. Juni unter anderem einen Stopp deutscher Rüstungslieferungen an Israel. Außerdem solle die Solidarität mit Palästina und der Friedensbewegung nicht kriminalisiert werden. Laut einem Polizeisprecher gab es nur vereinzelt Festnahmen wegen verbotener Parolen oder auch gezeigter Symbole. Die Handballer der Füchse Berlin stehen im Finale der Champions League. Beim Final Four in Köln bezwangen die Berliner im Halbfinale den französischen Vizemeister Nantes mit 34-24. Im Endspiel morgen treffen sie entweder auf Titelverteidiger Barcelona oder den Bundesliga-Rivalen Magdeburg. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: in der Nacht gering bewölkt oder klar bei 18 bis 12 Grad. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 30 und im Mannschnow 25 Grad. Morgen nach sonnigem Beginn von Westen mehr Wolken und teils kräftige Schauer und Gewitter bei maximal 27 bis 34 Grad. Die Zeit 19.03 Uhr.
Radio 3. Holzapfels Klassik.
Schönen guten Abend, mein Name ist Steffen Holzapfel und heute geht es bei mir um das hier. Tonleitern nämlich, beziehungsweise um Stücke, in denen besonders auffällig Tonleitern benutzt werden. Zu Anfang die erste Sinfonie von Ludwig van Beethoven, der letzte Satz, da gibt es verschiedene Melodien, aber die Hauptmelodie, das erste Thema, ist eine schnell nach oben steigende Tonleiter. Und das ist natürlich nicht nur am Anfang so, sondern immer wieder auch schnell hintereinander. Und warum immer nur nach oben? Es geht natürlich auch mal nach unten. Das Stück steht in C-Dur, insofern beginnt es auch mit einer C-Dur-Tonleiter. Von G bis G allerdings, aber es ist C-Dur. Wie auch immer, spielt keine Rolle. Viel wichtiger, am Anfang tastet sich Beethoven an diese Tonleiter ran. Schritt für Schritt geht es langsam nach oben, bevor dann alle Züge gelockert werden und es los sprintet. Das war der vierte und letzte Satz der ersten Sinfonie von Ludwig van Beethoven, hier gespielt von der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen unter der Leitung von Paavo Järvi. Das Stück steht in C-Dur. Die erste Tonleiter war in C-Dur, aber hier gab es Tonleitern in allen möglichen Tonarten. C-Dur, das sind ja die weißen Tasten des Klavieres, aber wenn ein Stück in C-Dur steht, dann sind nur sehr einfache Stücke wirklich nur auf den weißen Tasten, denn das wäre doch zu langweilig. Das Stück beginnt zwar in C-Dur und endet in C-Dur und kehrt immer wieder dahin zurück, aber zwischendurch geht es eben auch in andere Tonarten. Es ist so ein bisschen, C-Dur ist das Zuhause und man ist oft zu Hause und freut sich auch, wenn man nach Hause zurückkommt und weiß, hier wohne ich, hier bin ich eben zu Hause. Gutes Gefühl, aber immer nur zu Hause zu sein wäre doch zu langweilig, deshalb geht man regelmäßig ein bisschen raus und manchmal auch ein bisschen weiter raus. Und so ist das hier mit den Tonarten eines klassischen Musikstücks und nicht nur eines klassischen auch. Und deshalb gab es hier Tonleitern in allen möglichen Tonarten. Auch im nächsten Stück von Mozart ist das so, auch wenn das Stück sehr viel einfacher ist. Es heißt auch Einfache, die einfache Sonate, die leichte Sonate von Wolfgang Amadeus Mozart, der erste Satz. Und auch da gibt es eine sehr deutlich zu erkennende Tonleitermelodie, die immer wieder kommt in verschiedensten Varianten. Der erste Satz der Sonata Facile, das ist die einfache Sonate oder die leichte Sonate von Mozart. Und wie viele einfache Klavierstücke, Sonaten, kommen hier vor allem Dreiklänge und Tonleiterbewegungen vor. Tonleitern kommen in der Musik ständig vor. Natürlich nicht immer eine vollständige Tonleiter, mal sind es nur Teile von Tonleitern. Aber in dieser Sendung hören Sie vor allem Stücke, wo man deutlich eine Tonleiterbewegung immer wieder erkennt, dass die wirklich, dass das erkennbar Substanz des Stückes ist. Solche längeren Tonleiterbewegungen. Und weil Tonleitern aber in Stücken, sei es auch nur teilweise, ständig vorkommen, werden sie in der Regel auch einzeln geübt, unabhängig von Stücken. Jeder Klavierschüler weiß, dass man Tonleitern üben muss. Und dieses musikalisch unergiebige, etwas stumpfsinnige Tonleiterüben ist im Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns auf die Schippe genommen worden. Die Pianisten aus dem Karneval der Tiere, stumpfsinniges Tonleiter üben, wird hier parodiert. Also ich übe keine Tonleitern. Mir ist das zu langweilig, aber ich will ja auch kein Pianist mehr werden. Und natürlich übt man Tonleitern auch, wenn sie in Stücken vorkommen. Ich weiß nicht, wie weit das wissenschaftlich erforscht ist, dass es am besten ist, dass man auch alle Tonleitern separat übt. Vermutlich ist das besser, aber es muss dann eben auch entsprechende Zeit investiert werden. Und wenn die Zeit sehr begrenzt ist, dann kann man das auch weglassen und hoffen, dass es so für die Stücke reicht. So handhabe ich das jedenfalls. Dieses nicht besonders gute Tonleiter üben, wird im nächsten Beispiel besonders auf die Schippe genommen, denn die beiden Pianisten simulieren hier wirklich völlig untalentierte oder faule Klavierschüler. Ein Versuch, das interessant zu machen, indem man es eben nicht gut spielt, sondern absichtlich schlecht. Das war Michel D'Alberto und Frank Braley. Und davor waren das die Paratore-Geschwister, die das richtig gespielt haben. Davor die Mozart-Sonate übrigens von Maria João Pires gespielt. Tonleitern kommen in Übungsstücken auch vor, beziehungsweise pures Tonleiterübung ist natürlich langweilig und deshalb gibt es auch die sogenannten Etüden. Etüden üben eine bestimmte Fertigkeit, zum Beispiel Tonleitern, aber natürlich auf eine Art und Weise, dass es sie ein bisschen interessanter und abwechslungsreicher macht als bloß Tonleitern. Und manche Etüden sind richtige Konzertstücke, so gut sind sie, zum Beispiel die von Frédéric Chopin, aber der Etüdencharakter, der bleibt bestehen. Das war die Etüde Opus 10 Nummer 2 in A-Moll von Frédéric Chopin. André Gavrilov spielte. Nun, die sogenannte Pariser Sinfonie von Wolfgang Amadeus Mozart. Der erste Satz, der hat einen Spezialeffekt in Form einer sehr schnell nach oben schießenden Tonleiter. Und Mozart hat diese Sinfonie bewusst effektvoll komponiert für das Pariser Publikum. Und da fiel ihm wohl diese raketenartige Tonleiter ein, die natürlich hier nicht ständig zu hören ist, aber doch immer wieder, weil sie ist ein wichtiges musikalisches Element. Thank you. Das war die sogenannte Pariser Sinfonie von Wolfgang Amadeus Mozart, beziehungsweise der erste Satz daraus. Die Wiener Philharmoniker spielten unter der Leitung von Riccardo Muti. Das war also die Sinfonie mit der Kirchenverzeichnisnummer 297. Sie hören Radio 3, die Sendung Holzapfels Klassik. Ich habe die Sendung heute genannt Spaß mit Tonleitern, weil ich Stücke spiele, in denen deutlich Tonleitern zu erkennen sind. Die sind ganz zentral, sie sind also ein Teil einer wichtigen Melodie. Melodie, wo man wirklich drauf zeigen kann und so, ah ja, da habe ich gehört, die Tonleiter, ah, und da kommt sie wieder und so. Denn es ist ja so, dass Teile von Tonleitern und auch ganze Tonleitern immer wieder in Stücken vorkommen. Es ist sogar so, dass manche Stücke erstaunlich simpel gemacht sind, also wenn man sich es mal genau anguckt, nämlich die Musik von Antonio Vivaldi zum Beispiel, die klingt eigentlich immer gut, bewegt, schwungvoll, da ist ordentlich was los, aber wenn man genau hinhört, merkt man, das ist nur ein Hin und Her, immer dasselbe, immer in anderen Tonarten, also was eigentlich passiert, ist sehr viel harmonisch, aber melodisch ist vor allem Bewegung, Tonleitern, Dreiklänge oder noch weniger. Spielfiguren nennt man auch das. Aber in dem nächsten Oboen-Konzertsatz von Antonio Vivaldi, da kann man ein sehr deutliches Tonleitermotiv erkennen, das sich sehr gut wiedererkennen lässt. Und es geht auch sehr schnell, so wie bei Mozart. Aber bei Mozart ging es ja vor allem nach oben und hier geht es nach unten. Thank you. Das war der Oboist Douglas Boyd. Ich glaube, er arbeitet nicht mehr als Oboist, ist inzwischen Dirigent. Zusammen mit dem Chamber Orchestra of Europe mit einem Satz eines Oboenkonzertes von Antonio Vivaldi mit der Rührungsverzeichnis Nummer 447. Die Angaben zu den Musikstücken finden Sie natürlich auf unserer Internetseite nach der Sendung radio3.de. Tchaikovsky hat aus einfachen Tonleitern sehr intensive musikalische Momente machen können. Das fällt erstmal gar nicht auf, dass das bloß Tonleitern sind, weil man das Gefühl hat, es ist hier wahnsinnig viel los. Intensiv, emotional, aber überhaupt viel Bewegung. Aber wenn man mal genau hinhört, dann merkt man, es sind eigentlich nur Tonleitern. So nach dem Motto könnte ich auch, aber na gut, kann ich natürlich nicht. Weil welche Tonleitern, ne? Mit welchen Instrumenten, durch welche Tonarten hindurch. Das ist natürlich noch eine ganz andere Frage. Wir hören mal aus der 6. Sinfonie zwei Ausschnitte. Einmal aus dem ersten Satz, 1,5 Minuten, der quasi nur aus Tonleitern besteht. Auffällig sind die schnellen Tonleitern nach oben von den Holzbläsern und auch von den Streichern. Aber im Hintergrund, achten Sie darauf, gibt es zusätzlich langsame Tonleitern, aufsteigende Tonleitern von den Blechblasinstrumenten. Und später in diesem Abschnitt gibt es eben von einigen Holzbläsern auch eine absteigende Tonleiter. Am Ende, das klang auch schon ein bisschen depressiv, weil so eine nach unten steigende Tonleiter so langsam hat ja auch was Seufzermäßiges. Im Gegenteil, wenn es nach oben geht, hat es was Dynamisches, kann richtigen Sog entwickeln. Und wenn es schnell ist, diese Tonleitern, dann entwickeln die halt auch sehr schöne Effekte und eine schöne Dynamik. Im dritten Satz der 6. von Tchaikovsky geht es teilweise ziemlich wild zu mit den Tonleitern. Wir hören den Schluss. Thank you. So endet der dritte Satz der sechsten und der letzten Sinfonie von Peter Tschaikowski. Michael Pletnow dirigierte das russische Nationalorchester. Das war ein Tonleitertaumel, teilweise. In dem nächsten Beispiel, das ebenfalls von Tschaikowski ist, besteht das sehr gefühlvolle Thema. Hier tanzen Prinz und Zuckerfee zusammen. Ganz simpel aus einer absteigenden G-Dur-Tonleiter. Hadidö, Prinz und Zuckerfee aus dem Nussknacker-Ballett von Peter Tschaikowski. Wladimir Ashkenazy dirigierte das Royal Philharmonic Orchestra London. Eine intensive Melodie, in der eine ganze Tonleiter vorkommt. Ja, Tonleitern können Ornamente sein, sie können Teile von Melodien sein oder sie können die Melodie selber sein. In dem Riesenopernzyklus Der Ring des Nibelungen von Richard Wagner, da gibt es ja sogenannte Leitmotive. Also wenn bestimmte Themen, bestimmte Figuren wiederkommen, dann gibt es eine bestimmte Melodie, die dann erklingt. So kann man es wiedererkennen. Das wurde dann später auch in der Filmmusik aufgegriffen von John Williams, finden Sie bei Star Wars zum Beispiel auch. Und das Speermotiv, das auch manchmal Vertragsmotiv genannt wird, das besteht aus einer absteigenden Tonleiter. Halt nicht mit Gewalt, mach lieber einen Vertrag. Das Speermotiv, eben auch Vertragsmotiv, das wird so genannt, weil Wotan mit seinem Speer eben die Verträge schützt, haben Sie eben gehört. Und dieses Motiv ist ja ziemlich mächtig und wird vom schweren Blech in der Regel gespielt, also von Posaunen und Tuba. Dieses Motiv erklingt also, wenn von Verträgen die Rede ist oder auch vom Vertragsbruch. Eine mächtige, absteigende Tonleiter.
Vertragen ist, sie tragen ihr Heil.
Seid ihr bei Trost mit eurem Vertrag. Denkt auf anderen Dank, euer ist mir nicht feil.
Ja, da wurden die Riesen betrogen und ja, wie wichtig Verträge sind, würde ich sagen, hat Richard Wagner dieses Motiv deutlich gemacht.
Thank you.
Ganz klar, viele Tonleitern hier, wenn auch nicht nur. Das war aus den Etüden für Blockflöte und Orchester von Stephen Stuckey. Nummer 1, Scales, Tonleitern. Michala Petri spielte hier die Blockflöte zusammen mit dem dänischen Nationalen Radiosinfonieorchester unter Leitung von Lan Chui. Eine Tonleiter legt Spannungsverhältnisse zwischen Tönen fest. Eine Dur-Tonleiter hat den 2 Halbtonschritte, und zwar zwischen dem 3. und 4. Ton und zwischen dem 7. und dem 8. Der 7. Ton, der ist der sogenannte Leitton. Er führt zum 8. Ton hin, also das ist dann wieder das C. Und diese Halbtöne haben eine große Spannung. Und in der Molltonleiter sind sie woanders, nämlich zwischen dem 2. und 3. und dem 5. und dem 6. Ton. Und deshalb hat sie einen anderen Charakter. Was nun aber, wenn zwischen allen Tönen ein Halbton ist, dann hat man eine ganz besondere Tonleiter, nämlich die chromatische Tonleiter. Chromatisch bedeutet übersetzt farbig. Und farbig, weil sie eben so spannungsreich ist, weil es nur Halbtöne sind. So beginnt das folgende Stück für eine sogenannte barocke Doppelharfe mit besonders vielen Saiten und ein wesentliches Melodieelement, also das Hauptthema, ist eine chromatische Tonleiter. Da kommen dann alle 12 Töne des westlichen Tonsystems vor. Thank you. Mariah Christina Clearly spielte hier auf einer barocken Arpa-Doppia-Doppelharfe ein chromatisches Capriccio in D-Moll von Takino Merula. Mein Name ist Stefan Holzapfel. Zum Abschluss gibt es eine Etüde von Claude Debussy für die chromatische Tonleiter. Einen schönen Abend wünsche ich. Tschüss.
Yoko Ono, Music of the Mind. Die Einzelausstellung über eine Ikone, die als Künstlerin und Politaktivistin ihrer Zeit weit voraus war. Die Schau zeigt nicht nur mehr als 200 Arbeiten aus 7 Jahrzehnten, Installationen und Performances, Filme, Musik und Fotografien. Sie agiert auch im Sinne Yoko Onos, die sagte, Künstler können die Welt verändern. Und eine schöpferische Idee ist mächtiger als ein Kunstwerk. Werden Sie ausstellungsaktiv. Nach Yoko Onos berühmten Anleitungen reichen Sie bei Painting to Shake Hands anderen Menschen die Hand. Machen Sie Ihren Schatten zum Teil einer Malerei. Binden Sie Ihre Friedenswünsche an einen Baum. Yoko Ono, Music of the Mind, im Gropiusbau. Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 20 Uhr mit Tim Korge. Im US-Bundesstaat Minnesota sind eine demokratische Politikerin und ihr Ehemann erschossen worden. Ein weiterer Demokrat und seine Frau wurden bei einem zweiten Angriff verletzt. Gouverneur Walz bezeichnete die Taten als politisch motiviert. Aus Washington Ralf Borchardt.
Der mutmaßliche Täter in beiden Fällen ist nach Polizeiangaben flüchtig. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, sagte bei einer Pressekonferenz wörtlich: Wir müssen alle in Minnesota und im ganzen Land jeder Form von politischer Gewalt entgegentreten. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen, fügte Walz hinzu.
Israels Militär hat eine erste Bilanz nach dem Vergeltungsschlag des Iran gezogen. 200 iranische Raketen sollen in der vergangenen Nacht 3 Menschen getötet und 76 verletzt haben. Die israelische Armee sehe mit den Angriffen auf dicht besiedelte Gebiete eine rote Linie verletzt. Sie fliege jetzt weiter Angriffe auf iranische Atomanlagen, sagte Außenminister Katz. Sollte der Iran weiter Raketen auf israelische Zivilisten feuern, werde Teheran brennen, drohte er. Die für morgen geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA sind inzwischen abgesagt. Außenminister Wadephul bleibt vorerst im Nahen Osten. Er hatte sich mit seinem saudischen Amtskollegen getroffen und will nun in der Region ausloten, wie sich eine weitere Eskalation verhindern lässt. Aus Riad, Christina Nagel.
Die Dramatik, betonte Wadephul, nehme von Stunde zu Stunde zu. Wichtig sei aber auch, trotz der aktuellen Eskalation, den Krieg im Gazastreifen nicht aus dem Blick zu verlieren. Gegen Abend wird Wadephul weiter nach Katar reisen. Er wird in Doha seinen Amtskollegen treffen. Auch hier wird die aktuelle Lage in Nahost Thema sein. Katar gilt zudem als wichtiger Vermittler im Gazakrieg.
In Brandenburg ist die Waldbrandgefahr weiter gestiegen. In 5 Kreisen gilt die zweithöchste Gefahrenstufe, teilte der Landesbetrieb Forst mit. Im Havelland wurde inzwischen die höchste Stufe ausgerufen. Die restlichen Regionen liegen im mittleren Warnbereich. Brandenburg gilt als das Bundesland mit der höchsten Waldbrandgefahr. Die Handballer der Füchse Berlin stehen im Finale der Champions League. Beim Final Four in Köln bezwangen die Berliner im Halbfinale den französischen Vizemeister